Vor ein paar Tagen konnte man bei Yahoo Nachrichten Folgendes lesen. Ein südafrikanischer Pastor wurde nach 579 Tagen begraben. Siva Mudli starb im Jahre 2021. Aber seine Frau habe in der darauffolgenden Nächten davon geträumt oder eine Eingebung gehabt, dass ihr Mann nicht für immer von ihr gegangen sei, sondern bald auferstehen würde. Sie ließ das Begräbnis stoppen. Der Leichnam des Mannes sollte stattdessen aufbewahrt werden bis zu seiner Auferstehung. Das Bestattungsinstitut versuchte, die Familie zu erreichen, um Erlaubnis für das Begräbnis zu bekommen. 28 Mails, 40 WhatsApp-Nachrichten blieben unbeantwortet. Das Institut musste schließlich eine gerichtliche Verfügung erwirken. So konnte nach 579 Tagen der Leichnam endlich begraben werden. Und vor ein paar Jahren konnte man folgende Geschichte lesen bei Focus. Pastor James Sakala lässt sich von seinen Kirchenmitgliedern lebendig begraben. Er will demonstrieren, dass er, wie Jesus, nach 3 Tagen aufersteht. Als seine Anhänger ihn jedoch ausgraben, finden sie nur eine Leiche. Die 3 Männer, die ihn begruben, wurden von der Polizei gesucht. Einer wurde bereits verhaftet, 2 sind noch auf freiem Fuß. Warum erzählt man so eine Geschichte, Ostersonntag in der Gemeinde? Und zum einen einfach, weil es schon irgendwie lustig ist, gruselig ist, ein bisschen Sensation. Aber nicht nur deswegen. Ich denke, die Geschichten dieser Art, die zeigen uns, dass was wir reden über Ostern, dass es eigentlich unvorstellbar ist. Das ist eine völlig schräge Geschichte. Wenn wir das heute einfach so hören würden, so und so ist es auferstanden, wir würden alle denken, völlig, völlig bizarr. Dieser Bericht über die Auferstehung ist eigentlich genau so eine Geschichte. Ungeheuerlich. Das ist nicht normal. Das passiert nicht einfach so jeden Tag. Und nur weil die Geschichte von Jesus 2000 Jahre alt ist, wird sie nicht dadurch wahrscheinlicher. Eigentlich kann man nur den Kopf schütteln und sagen, meine Güte, wie kann man nur so verblendet sein, so schräg drauf sein, so verwirrt. Bevor wir so etwas glauben, sollten wir uns die Zeit nehmen und genau prüfen, ob das glaubwürdig ist. Ob das überhaupt sein kann, bevor wir das immer rumerzählen. Aber wenn es wahr ist, dann ist das wirklich die größte Botschaft, die es überhaupt gibt. Dann verändert das alles. Wie das aussehen kann, dass die Auferstehung das ganze Leben umkrempelt, auf den Kopf stellt, das können wir heute Morgen anhand der Geschichte des Apostel Paulus in Apostelgeschichte 9 zusammen anschauen. Ich möchte den Text vorlesen, Kapitel 9, die Verse 1 bis 9 und dann die Verse 19 bis 21. Die Geschichte von Paulus, der früher Saulus hieß, und wie er zum Glauben gekommen ist an Jesus. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos da, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, und als sich aber seine Augen öffnete, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Weiter in Vers 19. Und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten: Ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führte? Soweit die Geschichte von Paulus. Was passiert hier? Der größte Feind und Skeptiker, der größte Kritiker des Christentums ist unterwegs, um Nachfolger ins Gefängnis zu werfen. Es ist etwa 33, vielleicht 34, 35 nach Christus. Das heißt, wenige Jahre nach der Kreuzigung. Es ist alles noch ganz frisch. Es wird noch viel über die Kreuzigung erzählt, auch in Jerusalem. Das haben ja alle mitgekriegt, das war sehr öffentlich. Aber es wird nicht nur über die Kreuzigung erzählt, sondern in Jerusalem gibt es auch noch Nachfolger Jesu. Und die behaupten was ganz Schräges, nämlich, dass Jesus auferstanden ist. Ein paar Kapitel vorher kann man davon lesen, wie Stephanus Jesus sieht, lebendig, und zu ihm spricht. Und Paulus ist dabei. Und er hört es, wie er davon erzählt, von dieser lebendigen Hoffnung. Und Paulus ist davon überzeugt, dieser Unsinn muss ein Ende finden. Das, was hier rum erzählt wird, das geht gar nicht. Das passt nicht. Das ist eine Schande. Der Messias der Juden soll gekreuzigt sein? Das passt überhaupt nicht. Das widerspricht allem, was man aus den Schriften eigentlich herleiten kann. Der Messias, der das Volk erlösen wird, retten wird, befreien wird. Wo ist das Reich Gottes, wenn der Messias gekreuzigt wird? Es ist eigentlich eine Blasphemie. Es ist eine Beleidigung Jahwes. Wenn Jesus der Messias sein soll und er gekreuzigt wurde, dann stellt es eigentlich die komplette Schrift auf den Kopf. Alle Verheißungen Gottes sind eigentlich dann zu vergessen. Alle Propheten wären Lügner gewesen. Letztendlich wäre das Volk jahrhundertelang getäuscht werden. Und deswegen muss dieser Unsinn aufhören. Und er ist hochmotiviert. Und er zieht los und er verschleppt die Christen, die Nachfolger, lässt sie ins Gefängnis werfen oder ist bei ihrer Hinrichtung dabei. So oder ähnlich mag Paulus vor seiner Bekehrung gedacht haben. Und eigentlich muss man sagen, er hat auch Recht damit. Außer natürlich, dass mit der Auferstehung stimmt. Aber das kann ja eigentlich gar nicht wirklich sein mit der Auferstehung. Das wissen wir doch alle. So etwas gibt es ja nicht. Und es gibt andere Erklärungen. Sicher gab es damals andere Erklärungen. Teilweise hört man die heute noch. Vielleicht zum Beispiel, Jesus war nie wirklich tot. Er wurde ausgepeitscht, wurde gekreuzigt, aber er war nicht ganz tot. Und im kühlen Grab hat er sich erholen können. Und vielleicht selbst oder mit Hilfe von anderen hat er sich befreien können. Oder vielleicht haben die Jünger einfach die Leiche gestohlen. Wäre auch denkbar. Oder vielleicht ist das alles nur eingebildet. Eine Wahnvorstellung, eine Halluzination. Menschen haben nicht selten merkwürdige Dinge, die sie sehen oder sich einbilden. Oder was gern erzählt wird heutzutage, die Jünger hingen halt so an ihrem Jesus und haben so, die waren so beeindruckt von ihm, so berührt von ihm, die haben so viel von ihm erzählt, dass irgendwann das sich verselbstständigt hat. Und diese Freude über das, was sie mit ihm erlebt haben, lebte einfach in ihren Herzen weiter. Und irgendwann fingen die Leute an zu denken, ja, irgendwie lebt er vielleicht doch wirklich weiter. Was Paulus sich letztendlich gedacht hat, wissen wir nicht. Welche Erklärung er für die ganze Geschichte hatte. Aber eins ist sicher, für Paulus muss die Auferstehung eigentlich ausgeschlossen sein. Das gibt's einfach nicht. Wahrscheinlich ging es Paulus so ein bisschen, wie es uns ergeht, wenn wir heutzutage in den Nachrichten so eine schräge Geschichte lesen. Wir denken auch nicht sofort, oh ja, da könnte was dran sein, sondern der erste Gedanke, der erste Reflex ist, das ist ja eine Spinnerei. Das ist völlig unvorstellbar. Aber was würden wir tun, wenn plötzlich Siva Moodley oder James Sakala hier stehen würde und mit uns reden würde? Dann hätten wir auch ein Problem. Dann bräuchten wir auch eine andere Erklärung. Genau das ist dem Paulus passiert. Er war sich so sicher, er wusste genau, wie das alles zu erklären ist. Aber dann ist er nach Damaskus unterwegs und plötzlich redet dieser Jesus mit ihm. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Was jetzt? Das, was er eigentlich kategorisch ausgeschlossen hatte, was nicht sein kann, nicht sein darf, ist plötzlich eine Tatsache. Nun, wenn er seinen bisherigen Vorstellungen treu bleiben will, dann braucht er irgendeine Erklärung. Vielleicht hat er seinen Verstand ein bisschen verloren. Könnte ja sein. Festus schlägt es vor in Kapitel 26. Paulus, deine ganze Gelehrsamkeit ist dir zu Kopf gestiegen, du bist wahnsinnig geworden. Du spinnst. Wäre eine Erklärung. Oder vielleicht war das einfach ein Engelwesen, eine Erscheinung, irgendwas anderes, Übernatürliches. Auch das wird später in der Apostelgeschichte vorgeschlagen. Die Pharisäer sagen das. Als es da zwischen den Sadduzäern und Pharisäern hin und her geht, sagen die Pharisäer, ja, vielleicht ist ihm einfach ein Engel erschienen. Aber Paulus selbst weiß, dass er den Verstand nicht verloren hat. Er ist genauso klar wie vorher. Es hat sich eigentlich in seinem Denken nichts geändert. Das spürt er, das weiß er, das merkt er selbst. Und diese Erscheinung hat sich in irgendeiner Weise so eindeutig ausgegeben als Jesus Christus, dass er nicht einfach sagen kann, das war einfach ein Engel oder irgendeine Täuschung. Dann gibt es für Paulus hier an dieser Stelle tatsächlich nur die eine Alternative. Jesus lebt. Anscheinend, wie auch immer, sicher konnte er sich auch nicht genau erklären in dem Augenblick. Das ist viel zu viel, was durcheinander ist und nicht zusammenpasst. Aber diese eine Tatsache, diese eine Begegnung, da ist jemand, der lebt halt wirklich. Damit musste er klarkommen. Und diese eine Wahrheit hat seine gesamte Weltanschauung komplett verändert. Dann muss er sich eingestehen, mein Verständnis von der Heiligen Schrift war halt falsch. Ich habe mich getäuscht. Dann sind die Jünger auch nicht Betrüger. Auch wenn ich sie so verfolge oder verfolgt habe. Aber das Wichtigste, dann ist Jesus tatsächlich der Sohn Gottes. Dann ist er tatsächlich der, den er behauptet hat zu sein, der Messias. Und daraus ergeben sich natürlich ganz, ganz viele Dinge, die wir teilweise jetzt heute Morgen auch schon gehört haben. Die ganze Heilsgeschichte braucht diesen Schlüsselgedanken der Auferstehung. Nur dann passt das Ganze und gibt ein rundes Bild. Die Menschwerdung ist unvollständig ohne die Auferstehung. Das Opfer ist unvollständig ohne die Auferstehung. Aber wenn alle diese Puzzleteile zusammenpassen und die Auferstehung noch als letztes Stückchen da rein gedrückt wird in die Lücke, dann auf einmal ergibt das Ganze ganz viel Sinn. Und das sind Dinge, die Paulus uns in seinen späteren Schriften ganz ausführlich erklärt. Teilweise haben wir es schon gelesen heute Morgen. Wenn er der Sohn Gottes ist, dann muss er ja gar nicht für seine eigenen Sünden sterben. Dann konnte er für die Sünden anderer sterben. Und wenn er für die Sünden anderer gestorben ist, dann ist die Auferstehung der Beweis dafür, dass das Opfer angenommen wurde. Der Vater hat das Opfer gesehen und angenommen. Er musste nicht im Grab bleiben. Er wurde wieder lebendig. Und weil er lebendig geworden ist, lebt er jetzt noch. Und weil er jetzt noch lebt, kann er jetzt zur Rechten des Vaters sitzen. Bedeutet, dass er auch wiederkommen kann. Die ganzen verschiedenen Teile der Heilsgeschichte passen dann wieder gut zusammen, wenn es die Auferstehung wirklich gibt. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann sagt Paulus, dann lohnt es sich für Jesus zu leben. Es lohnt sich sogar für Jesus zu sterben. Dann gibt es Hoffnung. Und dann ist das die beste Botschaft, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Der Tod ist besiegt, Jesus lebt. Das alles durch die Auferstehung bestätigt. Und Paulus versteht das sehr schnell. Und da steht hier zum Text, dass er wenige Tage danach bereits anfängt, in den Synagogen den Juden von Jesus zu erzählen. Er ist auferstanden. Es ist unglaublich, aber es ist wahr und es verändert alles. Das ist das Beste, was wir erfahren können. So wird der größte Feind des Christentums zum größten Evangelisten aller Zeiten. Paulus hat wahrscheinlich das nicht alles im Detail sofort verstanden. Sicher hat er reflektieren müssen. Wir lesen auch von Zeiten, die er sich genommen hat, in Arabien und sonst wo. Sicher hat er viel Zeit gehabt, nachzudenken, zu verstehen, wie die Schriften zusammenpassen. Aber er musste nicht alles sofort verstehen. Eine einzige Tatsache hat gereicht, um sein Leben 180 Grad zu drehen. Und das ist einfach die Begegnung mit einer lebendigen Person. Das ist eine Tatsache, da konnte er nicht umher. Das ist einfach da. Da ist jemand, der redet mit ihm. Und alles andere ergibt sich dann mit der Zeit. Und heute ist es für uns auch nicht anders. Worauf gründen wir unseren Glauben? Was trägt? Heute ist es nicht anders. Die Auferstehung bildet die feste Grundlage für unseren Glauben. Es gibt viele Gründe, warum wir vielleicht uns an den Glauben halten. Vielleicht ist es die Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen. Es ist ganz nett, es sind nette Menschen hier in der Gemeinde. Besser als einsam sein. Vielleicht sind es auch besondere Leiter, Menschen, die wir bewundern. Irgendein Pastor X oder ein Professor Y, wo man merkt, also dem, der Person vertraue ich einfach. Der scheint wirklich was vom Leben zu verstehen. Und deswegen bleibe ich gern so in diesem Dunstkreis und saug das auf und ja, lass mich leiten. Oder einfach ein gutes Gefühl. Irgendwas in uns Menschen hat Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Vielleicht Erfahrungen. Ich habe mal gebetet und dann ist genau das passiert, worum ich gebetet habe. Es gibt vieles, worauf wir unseren Glauben gründen können. Aber als Grundlage für den Glauben ist das alles viel zu wenig und viel zu schwach. Das war von Anfang an so. Die Jünger hatten diese ganzen Nebeneffekte des Glaubens durchaus, auch nach der Kreuzigung. Die hatten immer noch ihre Gemeinschaft. Aber letztendlich war es die Begegnung mit Jesus als Auferstandenen, der sie wirklich verändert hat. Das war das Entscheidende. Und es ist heute immer noch so. Wenn wir die Auferstehung haben, dann haben wir alles andere. Wenn wir die Auferstehung nicht haben, dann bringt uns auch der ganze Rest nichts. Wir haben die Verse in 1. Korinther 15 schon gehört heute Morgen, wo Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist alles eine fromme Täuschung. In so einem Fall sind wir Lügner, wir verkünden Falsches, der Glaube ist nichtig, wir sind noch in unseren Sünden, wir sind verloren, wir sind sogar die Elendesten von allen Menschen. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lass doch den ganzen frommen Schein. Das bringt alles nichts. Dann ist es viel sinnvoller und konsequenter, nach dem Motto zu leben, lass uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Aber wenn Christus wirklich auferstanden ist, dann haben wir tatsächlich alles andere. Diese eine Tatsache reicht aus, um zu zeigen, dass Gott doch wahrhaftig ist. Dass er doch seine Verheißungen hält. Dass er doch die Sünden vergibt. Dass er doch über Raum und Zeit regiert, über den Tod herrscht. Dass er doch wiederkommen wird. Dass er doch sein Reich baut und für ewig herrschen wird. Dann halten wir es auch aus, wenn die Gemeinschaft mal nicht so angenehm ist. Wenn große Vorbilder und Leiter fallen oder versagen. Wenn manchmal keine warmen religiösen Gefühle da aufkommen. Oder wenn wir manchmal keine besonderen Erfahrungen mit Gott zu machen scheinen. All das ist letztendlich nicht tragisch, bringt uns nicht um, denn er ist auferstanden, er lebt. Die Tatsache der Auferstehung gibt unserem Glauben einen festen Ausgangspunkt, eine feste Grundlage. Egal was kommt, Jesus lebt und wir leben mit ihm und werden weiter mit ihm leben. So bildet die Auferstehung die Grundlage unseres Glaubens. Das ist das, was wir bekommen mit der Auferstehung, mit dieser einen Tatsache. Und es ist gut, wenn wir uns daran erinnern und uns darüber freuen, Ostern feiern. Aber wir dürfen auch nicht hier stehen bleiben. Das ist, was uns die Auferstehung bringt oder gibt. Aber ich möchte noch am Ende über eine weitere Auswirkung nachdenken. Und das ist, was die Auferstehung von uns fordert. Die Auferstehung kommt nämlich auch mit einem Anspruch an unser Leben. Ein toter Jesus wäre leichter zu kontrollieren. Solange wir nur Jesus in Erinnerung haben, schöne Gedanken, vielleicht ein Vorbild, solange bestimmen wir über ihn. Wir entscheiden, was wichtig ist und was unwichtig ist, was er uns zu sagen hat und was nicht. Es kann auch in einer Beziehung so sein. Wenn ein Ehepartner stirbt, dann wird irgendwann die Person zum Objekt. Ist ja nicht mehr da. Und so ist der Partner, der noch lebt, derjenige, der in seinen Erinnerungen die Person irgendwo aufbewahrt. Oft eine verklärte Erinnerung. Und mit der Zeit wird dann die Person immer mehr wie die Person, die noch lebt, sich die Person vorstellt. Ganz selektiv an das, was ich mich erinnere. So kann es passieren, dass Hans sagt, ja, meine Frau, sie mochte immer die gelben Orchideen besonders. Und seine Frau, Frieda, da sie verstorben ist, kann sich gar nicht wehren. So kann Hans diese Vorstellung weiter pflegen und hat dieses Bild von seiner verstorbenen Frau. Ja, so ist sie immer gewesen. Solange Frieda lebt, wird sie widersprechen. Kann sein, dass sie sagt, stimmt gar nicht. Du hast mir zwar 20 Jahre lang die gelben Orchideen immer mitgebracht, aber eigentlich mag ich die weißen lieber. Natürlich habe ich mich darüber gefreut. Aber das, was du in deinen Vorstellungen über mich hast, das entspricht mir gar nicht. Das bin ich gar nicht. Das ist nur deine Vorstellung, wie du denkst, dass ich bin. Tote Menschen können sich nicht wehren gegen unsere eingebildeten Vorstellungen. Aber Lebende können sich wehren. Sie können das korrigieren, was wir uns einbilden. Und Jesus lebt. Und er möchte, dass wir richtig über ihn nachdenken. Richtig, das richtige Bild vor Augen haben. Aber es wird noch schlimmer. Ein lebender Mensch kann mich korrigieren und Ansprüche an mich stellen. Frieda kann dem Hans auch mal sagen, das mit den Blumen ist lieb, aber mir wäre es lieber, du würdest nicht betrunken nach Hause kommen. Nächstes Jahr zum Hochzeitstag versuche nüchtern nach Hause zu kommen und spar dir das Geld für die Blumen. Autsch. So redet ein toter Mensch nicht mit mir. Ein toter Mensch ist viel leichter zu kontrollieren. Ein lebender Mensch ist unberechenbar und kann mich in Frage stellen. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist er eine lebendige Person. Er ist unberechenbar. Er hat eigene Gedanken, eigene Vorstellungen. Auch über mich und über dich. Dann ist es möglich, nicht nur, dass ich mir Gedanken über Jesus mache, sondern umgekehrt, dass er sich Gedanken über mich macht. Genau das erfährt Paulus bei seiner Bekehrung. Wir haben Verse übersprungen im Text. Aber in diesen Versen, die wir übersprungen haben, da redet der Herr mit Hananias. Gibt ihm den Auftrag, mit Paulus zu reden. Und der Herr sagt zu Hananias, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als auch von Könige und Söhne Israels, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Jesus lebt. Und weil er lebt, geht er mit Menschen um und hat Ansprüche und sagt, das sind meine Gedanken über dich. Ich, mir, mein auserwähltes Werkzeug. So spricht er über Paulus. Es wäre für Paulus viel angenehmer gewesen, Jesus wäre noch tot. Viel leichter. Dann hätte er noch die Kontrolle gehabt über sein Leben. Aber wenn Jesus lebt und wirklich der Sohn Gottes ist, dann meldet er seine Ansprüche über unser Leben. Wir sind es gewohnt, an Gott zu denken und zu fragen, kann er mir helfen, was bringt er mir? Aber wenn Jesus wirklich lebt, dann stellt er vielleicht die Fragen. Was tust du für mich? Wie baust du an meinem Reich mit? Wenn ich wirklich dein Herr bin, wie lebst du? Wir würden gern manchmal Gericht mit Gott halten und Fragen stellen. Jetzt endlich ist Zeit, da können wir uns unterhalten. Jetzt erklär mir mal, was war da alles in meinem Leben? Damals, als das und das passiert ist, erklär mir mal, warum hast du das zugelassen? Wozu war das gut? Was soll das Ganze? Aber tatsächlich beschreibt Paulus das anders oder erlebt Paulus das anders, dass es vielleicht umgekehrt ist. Vielleicht wird Gott uns fragen, Jesus wird uns fragen, wo warst du? Was, erklär mir mal, wie bist du mit meinen Geboten umgegangen? Ich habe dir einen Auftrag gegeben. Jesus lebt. Und weil er lebt, darf er Ansprüche stellen. Es ist interessant, in Apostelgeschichte 17, Paulus ist in Athen, da redet er auch über die Auferstehung. Und genau diesen Gedanken entwickelt er. Was ist das Besondere an der Auferstehung? Er sagt den Menschen dort, an dem Gott hat einen Tag bestimmt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Es gibt einen besonderen Tag, da wird Gott alle Menschen richten in Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Das Besondere an der Auferstehung für Paulus in dieser Situation ist, der wird mal Gericht halten über die ganze Erde. Er lebt. Und weil er lebt, wird er Gericht halten. Wenn Jesus heute wirklich lebt, dann sieht er auch uns und macht sich Gedanken über uns. Und wird auch uns richten. Und dann stellt sich die Frage, wozu hat Gott uns auserwählt? Was ist dein Lebensprogramm? Deine Aufgabe? Wie bauen wir Reich Gottes? Die Auferstehung erinnert uns daran, dass Jesus ein Lebendiger ist, der an uns denkt und der Ansprüche an uns stellt und uns fragt. Der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Diese eine Tatsache, die Auferstehung, reicht, um aus dem größten Feind des Christentums den größten Evangelisten zu machen. Die Auferstehung bildet eine feste Grundlage, auch wenn Paulus am Anfang noch nicht alles versteht, wie das alles zusammenpasst. Aber da ist einfach diese Person da, die lebt, die spricht mit mir. Und jetzt, ausgehend von dieser Tatsache, muss ich alles andere dann einordnen und erklären. Das gibt ihm Hoffnung. Deswegen lohnt es sich für Jesus zu leben, oder wie er auch sagt, am liebsten zu sterben und endlich bei ihm zu sein. Das ist gut, dass wir uns an diese Hoffnung erinnern. Und gleichzeitig ist es eine Erinnerung an seine Ansprüche. Weil er lebt, ist er nicht nur eine schöne Erinnerung und er ist nicht einfach so, wie wir uns gern Jesus vorstellen möchten, sondern er ist eine ganz eigene Person, und er wird sich wehren Und er wird uns mal fragen, wie wir gelebt haben. Weil er lebt, leben auch wir. Aber die Frage ist, wie? Amen.